Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Und zwar stehen wir heute in Lukas 16, ab Vers 16. Ich schlage vor, dass wir zunächst nur lesen Verse 16 bis 18 und dann in einer weiteren Etappe ab Vers 19. Darf ich dich bitten, Samuel?
Lukas 16, Vers 16. Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes, von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe und jeder, der eine von ihrem Mann geschiedene heiratet, der bricht die Ehe.
Was wir hier haben, ist der Schluss eines Abschnittes, der begonnen hat ab Vers 14. Und zwar geht es da um die Pharisäer, die geldliebend waren und den Herrn verhöhnten, weil er vorher, in den Abschnitten vorher, ganz klar Stellung genommen hatte gegen Geldliebe. Und nun fügt der Herr noch an, dass Vers 16, dass das Gesetz und die Propheten waren eine Zeitepoche, die abgeschlossen wurde mit Johannes, dem Täufer, dem Vorläufer des Messias. Und dann sagt er, von da an wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt. Das ist ein wichtiger Hinweis, der deutlich macht, dass man tatsächlich die Heilsgeschichte einteilen muss in Dispensationen. Es ist ja so, manche sagen heute, Dispensationalismus, das sei etwas Falsches. Nun, zuerst muss man überhaupt erklären, worum geht es. Das Fremdwort Dispensation meint ein Zeitalter, ein Zeitabschnitt. Und Dispensationalismus meint, dass man die Heilsgeschichte der Bibel von Anfang an, von der Schöpfung bis dann hin zu neuem Himmel und neuer Erde, in verschiedene Zeitabschnitte unterteilen müsse. Und da wird behauptet, das sei falsch, das sei eine Erfindung von Mr. Darby, John Nelson Darby im 19. Jahrhundert, aber eigentlich, die Bibel lehrt nur ein altes und ein neues Testament. Nun, der Herr Jesus macht also klar, das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Von da an wird das Evangelium des Reiches verkündigt. Und so haben wir also das Gesetz und die Propheten in einem vergangenen Zeitalter. Und dieses Gesetz begann natürlich wann? Bei dem Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat am Sinai. Und davor gab es eine Zeit ohne Gesetz. Also ist das natürlich auch schon mal ein Zeitalter davor. Dann haben wir dieses Zeitalter und jetzt spricht der Herr von dem Reich Gottes. Das beginnt eigentlich mit dem Auftreten des Messias. Also Johannes der Täufer hat den Herrn Jesus, als er 30 war, eingeführt. Aber Johannes der Täufer gehört noch zu diesem Zeitabschnitt Gesetz und Propheten. Und ab da kommt der Messias, jetzt wird das Reich Gottes verkündigt. Und was wir schon in früheren Abenden gesehen haben, das Reich Gottes muss man in drei Phasen unterteilen. Nämlich Phase 1.
Das Reich Gottes wird angekündigt.
Genau, und zwar ist es so, dass der Messias, der König, ist da. Das ist die erste Phase. Und das passt genau zu Lukas 16, das ist diese Zeit, der Herr Jesus ist da. Und wir können dazu noch eine Stelle lesen aus Lukas 17, das ist ein bisschen vorausgegriffen, nicht wahr? Wo der Herr Jesus sagt in Vers 20, liest du Samuel?
Und 21. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.
Jawohl. Also nicht so offensichtlich, aber das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das ist die erste Phase, wo der König da war. Aber es war nicht so offensichtlich, dass dieser Mann aus Nazareth der König war. Denn er kam nicht in Macht und Herrlichkeit. Das ist die erste Phase. Und dann, Jerry, erläuterst du, was ist die zweite Phase?
Die zweite Phase ist, wenn der Herr Jesus in den Himmel zurückkehrt. Dann wird das Reich Gottes unter den Menschen sein.
Genau. Also der Messias sollte verworfen werden, sterben, auferstehen und dann in den Himmel zurückkehren. Und dann würde eine zweite Phase kommen, das Reich Gottes. Der Messias, der König, ist im Himmel, aber er hat seine Knechte hier auf Erden. Und das wird dann in Lukas 19 übrigens ausführlich behandelt werden, diese Phase, wo der Herr Jesus dieses Gleichnis mit den Pfunden erzählt. Ein hochgeborener Mann geht weg. Kannst du ganz kurz lesen, ist auch wieder vorausgegriffen, Kapitel 19, Vers 11.
Als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Er sprach nun: Ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Und er rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme.
Jawohl. Also, in diesem Gleichnis stellt der Herr Jesus sich dar als dieser gewisse, hochgeborene Mann, der weggeht in ein anderes Land, um für sich ein Reich zu empfangen. Aber er würde wiederkommen. Und in dieser Zeit gibt er seinen Knechten den Auftrag, mit diesen Geldwerten, mit Pfunden zu handeln. Vers 14 am Schluss. Und er sprach zu ihnen: Handelt, bis ich komme. Also, er würde dann wiederkommen. Und das ist die dritte Phase des Reiches Gottes, wenn Jesus Christus wiederkommt als König. Und dann wird das Reich Gottes erscheinen. Nicht wahr? Wir haben gerade gelesen hier in Kapitel 19, Vers 11. Sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Also richtig sichtbar wird, der Herr sagte in Kapitel 17, das Reich Gottes kommt nicht so, Vers 20, das Reich Gottes kommt nicht, wird. Lies doch noch ein bisschen weiter. Vers 20 und 21 haben wir gesehen, es ist nicht so sichtbar, dass man sagen könnte, siehe das Reich Gottes, kann man da sehen, aber es ist trotzdem mitten unter ihnen, weil der König da war. Und jetzt auf Vers 22.
Lukas 19.
Lukas 17. Oh, 17. Verzeihung.
Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern: Es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen der Tage des Menschensohnes zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe hier oder siehe dort. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach.
Also, da sagt er von einer Zeit, wo man gerne den Sohn des Menschen, das ist ein Titel aus dem Alten Testament für den Messias. Es kommt eine Zeit, da würde man gerne eben einen Tag des Sohnes des Menschen sehen, aber man sieht ihn nicht. Das ist diese Phase, wo er gar nicht zu sehen ist. Ja? Hier ist es nicht so klar zu sehen, da ist er gar nicht zu sehen. Aber dann, lies weiter.
Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er...
Das reicht. Also, wenn er dann wiederkommt, dann ist es so sichtbar, so deutlich, wie der Blitz blitzend leuchtet, von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so klar wird es sein, wenn er kommt. Also, das Reich Gottes, diese drei Phasen, die muss man unbedingt unterscheiden, sonst versteht man ganz viele Dinge in der Bibel nicht. Aber das zeigt, wie wichtig es ist, dass man eben Dispensationen unterscheidet, sonst hat man ein totales...
Antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden?
Nein, Verzeihung, jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem eigentlichen Text.
Entschuldigung.
Vers 16, in Kapitel 16, Gesetz und Propheten, bis auf Johannes, dann das Reich Gottes. Und dann sagt er noch in Vers 17,
es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle.
Jawohl. Was ist ein Strichlein des Gesetzes?
Ein Komma.
Aber in den hebräischen Bibeln gibt es kein Komma. Und auch keine Punkte. Ja, was sagst du? Jota ist auch schon ein kleines Strichlein. Aber mit Strichlein meint man sogar noch etwas Kleineres. Ja, es ist so. Also Jota ist schon mal der kleinste Buchstaben. Aber der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17, dass eben weder ein Jota noch ein Strichlein wegfallen wird. Und hier spricht er jetzt nur vom Strichlein. Also das Jota ist ein ganz kleiner Buchstabe. Zum Beispiel, das heißt... Wir haben Leute aus Israel hier. Was heißt das? Yeshua. Ja. Jesus, ja. Also, das schreiben wir mit einem J da oben. Und dann Sch. Und dann das V und dann das I. Ja, Yeshua heißt das. Das ist ein kleines Strichlein. Aber es gibt eben noch etwas Kleineres als das Jota. Der Unterschied, sagt Jerry, zwischen... Das ist der Buchstabe. Ich sage es eben noch nicht. Das ist Kaf, das K, und das ist Bet. Und was ist der Unterschied? Hier geht es beim Bet noch ein bisschen darüber hinaus. Dieses Strichlein, das ist die Unterscheidung von zwei Buchstaben. Es ist also nur ein Teil eines Buchstabens. Und das meint der Herr mit Strichlein. Das ist eine Verheißung, dass die Bibel perfekt überliefert wird über alle Generationen und Zeiten hinweg. Zwar ist das Gesetz und die Propheten eine beschränkte Epoche, aber das Gesetz selber, das Wort Gottes, das Alte Testament, bleibt erhalten für alle Zeiten und hat Bedeutung für alle Zeiten. Noch etwas zu Vers 16. Im Zusammenhang mit dem Reich Gottes sagt der Herr Jesus, und jeder dringt mit Gewalt hinein. Jetzt haben wir doch dieses Eindringen immer wieder gehabt im Lukas-Evangelium. Mag sich noch jemand erinnern an eine frühere Stelle, wo es darum ging, hineingehen oder eindringen? Ja, wo?
Durch die Ägypter.
Ja, wo war das?
Ein Kapitel vorher.
Ja, ein guter Tipp, weil das Thema ständig vorkommt im Lukas-Evangelium. Wenn man eine Bibel mit genügend Rand hat, macht man sich dort eine Türe hin. An jede Stelle. Ja, dann hat man so die Übersicht. Da haben wir eine Eindringungsstelle. A. Hier auch wieder. Also, eine wäre 13, Vers 24. Liest du, Samuel?
Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können.
Aha. Also diese rettende Türe, die ins Reich Gottes führt, die ist eng und es braucht wirklich Energie. Man muss wollen, dort hineinzugehen, sonst geht es nicht. Und darum sagt der Herr, ringt danach durch die enge Pforte einzugehen. Und hier sagt er, viele werden mit Gewalt eindringen. Also diese Gewalt drückt eben nochmals aus, man muss wirklich wollen sich bekehren. Das geht nicht einfach automatisch. Einmal habe ich einen Vortrag gehalten an einer Fachhochschule im Wallis. Und dann kam ein Student zu mir und er sagte, ach so, dann muss man sich bekehren. Ich habe gesagt, ja, klar. Ja, er hätte gedacht, das kommt eines Tages so über ihn. Und da habe ich ihm klar gemacht, ich meine, da kann man ewig warten und es geschieht nichts. Man muss sich bekehren und man muss diese Entscheidung fällen. Ich habe ihm gesagt, in Johannes 3, Vers 16 steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Ich habe ihm erklärt, man muss eben diese Entscheidung für Jesus Christus fassen. Das bedeutet, seine persönliche Schuld Gott bekennen, bereuen und wirklich Jesus Christus ganz bewusst als Retter annehmen. Und das ist ein Eindringen durch diese Tür. Wo haben wir noch so eine Stelle gehabt über das Eindringen, also hineingehen? Ja, zum Beispiel Kapitel 11, 52. Der Herr richtet sich an die pharisäischen Rabbiner, Gesetzgelehrten. Liest du?
Wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert.
Unglaublich. Da gab es Leute zu verstehen und dass man dadurch gar nicht gerettet wird. Das ist verheerend. Und dieser Gedanke von der Tür zieht sich durch das Lukas-Evangelium hindurch. Und noch eine Stelle, die noch nicht genannt worden ist, Kapitel 15 im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da waren alle zusammen, freuten sich mit dem heimgekehrten verlorenen Sohn, aber der ältere Bruder, der wollte da nicht kommen. 15, 28.
Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu.
Ja, das reicht schon. Also der wollte auch nicht hineingehen. Über dem allem steht natürlich dieser Vers in Johannes 10, Vers 7, wo der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Aber eben, da braucht es, Bekehrung geht nicht einfach so, sondern ein Mensch muss wirklich sich bekehren wollen. Und das drückt der Herr aus, jeder dringt mit Gewalt hinein. Und dann kommt ganz unverhofft ein Vers über Ehebruch. Lies du nochmals Vers 18, jetzt in Kapitel 16.
Jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und jeder, der eine von ihrem Mann geschiedene heiratet, der bricht die Ehe.
Irgendwie schwer verständlich, nicht wahr? Nun, man muss Folgendes sehen. In dem Abschnitt auf Vers 14 geht es darum, dass die Pharisäer den Herrn verhöhnen. Und zwar, weil er ganz klar gegen Geldliebe gesprochen hat. Und auf dem Gebiet der Geldliebe waren die Pharisäer eben nicht streng, weil sie Geld lieb hatten. Und der Herr ist da sehr streng und darum verhöhnen sie ihn. Übrigens, das Wort verhöhnen hier in Vers 14, die Pharisäer, die geldliebend waren und sie verhöhnten ihn, heißt ganz wörtlich die Nase rümpfen. Der Ausdruck kommt noch einmal vor in Lukas 23, Vers 35, als der Herr am Kreuz war. Wieder dieser Ausdruck, die Nase rümpfen. Aber es hat den Sinn von verhöhnen. Also ist beides richtig übersetzt. Verhöhnen, aber ganz wörtlich Nase rümpfen. Und der Herr ist also hier für sie zu streng. Und das müssen wir im Zusammenhang sehen. Nicht lange vorher haben wir gesehen, wie die Pharisäer fanden, der Herr Jesus sei zu lax, zu freiheitlich. Das war Kapitel 15, Vers 1. Ich werde wahrscheinlich nächstes Mal dann hier wieder das Schema aufzeichnen, wie in diesem größeren Abschnitt des Lukas-Evangeliums die verschiedenen Abschnitte sich an einer Spiegelachse spiegeln. Und in diesem in diesem Spiegelsystem, das ich dann nächstes Mal wieder aufzeigen werde, spiegeln sich genau diese Geschichte, wo die Pharisäer gegen den Herrn murren, weil sie finden, er ist zu lax, mit dieser Stelle, wo sie ihn verhöhnen, weil sie finden, er ist zu streng. Ja? Und darum lesen wir Kapitel 15, 1, 2.
Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen.
Jawohl, die Pharisäer, die hatten mit diesen Menschen nichts zu tun und hatten das Gefühl, sie seien auf dem guten Weg, weil sie hier sehr streng sind. Aber der Herr Jesus hatte sehr wohl mit diesen offensichtlichen Sündern etwas zu tun, weil er die Türe war und wollte, dass sie hineingehen können, aber durch Umkehr, nicht so bleiben, wie sie sind, aber zu ihm kommen, wie sie sind, um dann eben von ihm völlig verändert zu werden, indem sie durch die Türe eindringen. Aber eben da fanden die Pharisäer, das ist zu lax, dass er mit diesen Leuten zu tun hat und sie aufnimmt und mit ihnen sogar zusammen isst. Aber die Pharisäer waren noch auf einem anderen Gebiet, nicht alle, aber ein wichtiger Teil, zu lax, und das war das Thema Ehescheidung. Und darum kommt der Herr jetzt hier plötzlich, scheinbar unverhofft, auf dieses Thema zu sprechen in Lukas 16, Vers 18. Und zwar muss man erklären, es gab unter den Pharisäern zwei Schulen über das Thema Ehescheidung. Die Schule von Hillel und die Schule von Schammai. Genau. Bist du ein Pharisäer, dass du das weißt? Gut, ich bin auch keiner. Und weiß das auch, dass diese Schulen, das war die liberalere Schule. Hillel war übrigens ein Vorfahre von Gamaliel, dem Lehrer von Saulus, der in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Aber das war die liberalere Schule der Pharisäer und Schammai die strengere, wenn es geht um Ehescheidung. Und zwar müssen wir dazu noch aufschlagen Matthäus 19. Liest uns vor ab Vers 3.
Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidenbrief zu geben und sie so zu entlassen? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe, und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Da sprechen seine Jünger zu ihm, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind, und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es.
Jawohl. Also hier ist schon mal das gleiche Thema. Es geht um das Thema Ehescheidung. Und wichtig ist wieder, dass Matthäus berichtet in Vers 3, die Pharisäer kamen. Also es geht um diese Leute, die diese zwei Schulen hatten. Und die fragen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder Ursache seine Frau zu entlassen? Das ist eine ganz typische Pharisäerfrage, weil Hillel hat gelehrt, eine Frau kann man Von einer Frau kann man sich scheiden lassen aus irgendeinem Grund. Im Prinzip, wenn sie das Essen verbrennt, wäre ein Grund. Oder wenn sie sonst irgendwelche Aufgaben nicht richtig erfüllt im Haushalt. Schamai sagte, nein, das geht überhaupt nicht. Es gibt einen einzigen Grund für Ehescheidung und das ist, wenn vollzogener Ehebruch vorliegt, dann ist es möglich. Und zwar geht es jetzt um eine Stelle aus dem Gesetz. 5. Mose 24. Liest du ab Vers 1.
Wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidenbrief schreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt und sie verlässt dann sein Haus und geht hin und wird die Ehefrau eines anderen Mannes, aber der andere Mann verschmäht sie und schreibt ihr auch einen Scheidenbrief und gibt ihn ihr in die Hand und entlässt sie aus seinem Haus. Oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hatte, so kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht nochmals zur Frau nehmen, nachdem sie verunreinigt worden ist. Denn das wäre ein Greuel vor dem Herrn, und du sollst das Land nicht mit Sünde beflecken, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt.
Jawohl. Wichtig, hier haben wir ein Gesetz, das ist ein sogenanntes Wenn-Dann-Gesetz. Ja? Es beginnt mit, wenn ein Mann eine Frau nimmt. Und wenn sie keine Gnade in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat. Als Hinweis, es gibt viele Gesetze im Alten Testament, die sind solche Wenn-Dann-Gesetze. Die gehen aus von einer bestimmten Situation und manchmal ist die Situation ganz etwas Schlimmes. Aber damit wird nicht durch das Gesetz diese schlimme Situation als normal hingestellt, sondern es wird davon ausgegangen, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und da gibt es schlimme Situationen. Aber Gott gibt im Gesetz Regelungen im Fall von einer so schlimmen Situation, wie muss gehandelt werden. Und das Gesetz ist dazu da, um noch Schlimmeres zu verhindern. Und es gibt Leute, die haben dann abgeleitet, ja seht ihr, das Gesetz sagt das und das und das und das wird quasi wie als Recht hingestellt. Ja? Und genau so falsch haben die Pharisäer das verstanden. Die haben gesagt, Mose hat uns geboten, einen Scheidebrief zu schreiben. Nicht wahr? Da, in Vers, Matthäus 19, Vers 7. Sie sagen zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Und der Herr Jesus sagt, Mose hat euch wegen eurer Herzenshärte gestattet, eure Frauen zu entlassen. Er hat nicht gesagt, ihr müsst das tun, sondern er geht aus von einer ganz bestimmten schlimmen Situation und erklärt, was dann möglich ist zu tun, aber es ist nicht ein Befehl. Darum habe ich in meiner Bibel diese beiden Verben so mit einem Pfeil verbunden. Sie sagen geboten. Und der Herr sagt, gestattet. Ja, das ist ein ganz anderes Verständnis. Und jetzt muss ich noch etwas erklären. Also es geht da von einer Ehe aus, die besteht. Und er findet etwas Schamwürdiges an ihr, an der Ehefrau. Und jetzt hat Hillel ausgelegt, schamwürdig, das ist, wenn eine Frau das Essen verbrennt. Quasi. Das wäre schon so ein Fall. Und Schamai sagt, nein, etwas Schamwürdiges ist, wenn die Ehe wirklich gebrochen worden ist. Das ist gemeint. Und nun sehen wir in Matthäus 19, dass der Herr Jesus genau das, was Schamai gelehrt hatte, als richtig hinstellt und das verurteilt. Und zwar sagt der Herr Jesus, wie war das ganz am Anfang? Also das muss man sich auch besonders anstreichen. Vers 4, der Herr Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen, dass der sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau machte? Also der Herr Jesus geht zurück auf den Anfang der Bibel, auf die Schöpfung, da wird gezeigt, was Gott eigentlich wollte. So wie es richtig war, noch nicht durch den Fall der Sünde ist da etwas kaputt gegangen, sondern das ist das Ursprüngliche. Und da sehen wir, Gott hat einen Mann und eine Frau zusammengefügt. Und der Jesus zitiert dann aus 1. Mose 2, lies noch mal hier Vers 5. Das ist ein Zitat aus 1. Mose 2, Vers 24. Deswegen, also Matthäus 19, Vers 5. Ja.
Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein.
Interessant, dass der Herr Jesus sagt in seinem Zitat, die zwei werden ein Fleisch sein, nicht die drei. Ja? Und damit ist übrigens auch schon die Vielehe biblisch, alttestamentlich, ganz klar verurteilt. Polygamie gar nicht möglich. Die zwei, so war es von, in der Schöpfung von Anfang an, die zwei werden ein Fleisch. Und der Jesus leitet ab daraus, Vers 6, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das ist der Grundsatz. Und in Malachi 2 sagt Gott, ich hasse Ehescheidung. Aber jetzt sagt der Herr Jesus, Mose hat euch gestattet wegen eurer Herzenshärte. Dieser Ausdruck ist jetzt ganz wichtig hier in 19 Vers 8, Herzenshärte, das meint, jetzt sind wir in einer gefallenen Schöpfung. Und da sind Ehen zerstört worden. Und im Fall eben von Unzucht wäre das möglich. Liest du noch Vers 9?
Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe.
Jawohl. Also das Wort, was bei dir übersetzt ist, Unzucht, übersetzt die Elberfelder mit Hurerei, ist das Wort im Griechischen Pornaia, das jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe bezeichnet. Und jetzt ist interessant, der Herr Jesus sagt, wer irgend seine Frau entlässt, nicht wegen Unzucht, also nicht wegen vollzogenem Ehebruch, und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Also er sagt genau das, was Schamai richtig erkannt hat. Wenn man eine Ehe auflöst aus irgendeinem Grund, eben, natürlich ist es nicht, wenn das Essen verbrannt ist, sondern sagen wir wegen Streitigkeiten. Dann sagt der Herr Jesus, wenn er seine Frau entlässt und er heiratet jetzt eine andere, dann begeht er genau Ehebruch, weil vor Gott eben diese Scheidung gar nicht zählt, nicht gilt. Und mit dem Eingehen einer neuen Ehe wird die Ehe, die vor Gott noch zählt, gebrochen. Aber der Herr Jesus sagt, nicht wegen Hurerei. Das heißt also, wenn Hurerei vorliegt und jemand seine Frau entlässt und eine andere heiratet, dann kann man nicht sagen, er habe Ehebruch begangen. Also damit wäre in diesem Fall eine Wiederverheiratung möglich. Und sehen wir, wie die Jünger reagieren. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Vers 10.
Da sprechen seine Jünger zu ihm. Wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut, zu heiraten. Er aber sprach zu ihm.
Das zeigt also, die Jünger damals waren unter dem Zeitgeist der Pharisäer. So stark von der Schule von Hillel beeinflusst, dass es in Israel war das nicht an der Tagesordnung, dass die Ehe gebrochen wurde. Man kann unsere heutige Gesellschaft, westliche Gesellschaft, kann man nicht vergleichen mit der israelischen Gesellschaft vor 2000 Jahren. Da war eben vollzogener Ehebruch nicht an der Tagesordnung. Diese Gesellschaft damals wurde nicht wie unsere Gesellschaft durch die 68er-Ideologie zerstört, moralisch. Bei uns ist das anders. Und darum, die Jünger sagen, ja, aber wenn das so ist, wäre es eigentlich besser, man würde gar nie heiraten. Sehen wir, wie die Jünger in diesen 3 Jahren, wo der Herr Jesus umherzog und sie belehrte, was die alles umlernen mussten, um dann später als Apostel die richtige biblische Lehre der Gemeinde weiterzugeben. Ja, und damit macht der Herr also klar, dass es diesen Ausnahmefall gibt. Aber auch da ist ganz wichtig festzuhalten, der Herr sagt nicht, wenn jetzt das vorliegt, dann müsste man die Ehe auflösen. Nein, es gibt die Möglichkeit von Vergebung und Wiederherstellung. Also dass eine Ehe, die so durch Unzucht zerbrochen worden ist, in der tiefsten Beziehung, dass die wieder geheilt wird. Aber der Herr sagt, das ist der einzige Ausnahmefall, der möglich ist. Aber weil das eben in Israel so verbreitet war, dass Frauen geschieden wurden, übrigens in Markus 10 wird auch noch der Fall erwähnt, wenn eine Frau ihren Mann entlässt. Das ist eigentlich sehr erstaunlich, weil im römischen Recht gab es diese Möglichkeit gar nicht, dass eine Frau den Mann entlassen konnte. Bei den alten Römern ging das nur, dass der Mann die Frau entließ. Aber der Herr Jesus im Rahmen von Israel spricht in Markus 10 von einem Mann, der seine Frau entlässt, von der Frau, die ihren Mann entlässt. Aber er sagt, wenn das eben geschieht, dann wird man schuldig, dass durch eine Wiederverheiratung dann Ehebruch entsteht. Wenn es aus an irgendeinem Grund geschehen ist. Und darum wird in Lukas 16 diese Ausnahmeformel gar nicht genannt. Der Herr Jesus sagt einfach, jeder, jetzt wieder Lukas 16, Vers 18, jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Wer eine von ihrem Mann Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Aber in Matthäus 19 haben wir die Ausnahmeformel, nicht wegen Hurerei. Und das macht der Herr Jesus übrigens auch noch in Matthäus 5, wenn wir das noch kurz aufschlagen können. Matthäus 5, Verse 31, 32, in der Bergpredigt.
Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe.
Ja, also auch da haben wir die Ausnahmeklausel, außer aufgrund von Hurerei. Jetzt muss man genau lesen. Jeder, der seine Frau entlässt, jetzt lassen wir die Ausnahmeklausel weg, jeder, der seine Frau entlässt, bewirkt, dass sie Ehebruch begeht. Wieso? Ja, wenn er sie entlässt, hat sie den Eindruck, jetzt bin ich geschieden, also bin ich frei, mich wieder zu verheiraten. Dann macht der Mann, der sie entlassen hat, dass sie durch die Wiederverheiratung Ehebruch begeht. Aber der Herr sagt, es gibt eine Ausnahme. Jeder, der seine Frau entlässt, außer aufgrund von Hurerei, bewirkt, dass sie Ehebruch begeht. Das heißt also, in dem Fall, wo Ehebruch, und zwar nicht in Gedanken, sondern in Tat, vorliegt, da wäre es möglich, wenn sie sich wieder verheiratet, dass sie dann eben nicht Ehebruch begeht. Weil Gott in diesem einzigen Fall die Auflösung der Ehe vor Gericht anerkennt. Ja, zuerst da hinten, war zuerst.
Es fällt immer auf, dass die Bibel redet immer von dem Geschädigten, aus der Perspektive derjenigen, der betrogen worden ist. Und wenn jetzt zum Beispiel die Person, die Hurerei begangen hat, wenn jetzt zum Beispiel ein Mann Hurerei begeht und dann die Frau lässt sich scheiden, dann darf sich die Frau ja wieder verheiraten, aber der Mann, der die Hurerei begangen hat, darf er sich dann auch wieder verheiraten?
Also, du sagst, es geht jedes Mal davon aus, von dem Geschädigten. Und jetzt die Frage, der Geschädigte darf sich wieder verheiraten, aber die Person, die den Schaden angerichtet hat, wie steht es mit ihr? Aber ist es so, dass es um den Geschädigten geht? Es heißt hier einfach, wer irgendeine Frau entlässt, gebe ihr einen Scheidebrief. Und der Herr sagt grundsätzlich, ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlässt, außer aufgrund von Hurerei, wer jetzt die Hurerei begangen hat, wird hier nicht ausdrücklich gesagt. Natürlich, im Rückblick auf 5. Mose 24, dort geht es ja um den Fall, ein Mann heiratet eine Frau und diese Frau begeht etwas Schamwürdiges und sie wird dann entlassen. Aber es ist interessant, in Matthäus 5 geht es um den Mann, der die Frau entlässt und er heiratet wieder. Und in Matthäus 19 geht es um den Mann, der die Frau entlässt und sie heiratet wieder. Also es werden beide Seiten mal behandelt. Aber der Punkt ist eben der. Hurerei ist so eine schlimme Sünde, dass es eben das Eheband im Grundsatz verletzt. Aber damit ist die Ehe nicht aufgelöst. Aber weil das so im Grundsatz die Ehe verletzt, erlaubt Gott in diesem Ausnahmefall, dass man auch gerichtlich diese Ehe beenden kann. Ja? Und darum ist es nicht einmal die Frage, wer jetzt schuldig ist, sondern wenn die Ehe so verletzt worden ist, ist sie dermaßen im Grundsatz verletzt, dass die Möglichkeit besteht. Aber wichtig, muss nicht. Und das werden wir gleich sehen, 1. Korinther 7 zeigt gerade den Grundsatz der Gnade und der Wiederherstellung. Aber es geht eben letztlich um Folgendes. Es gibt keinen Grund sonst, wo man sagen könnte, Gott anerkennt die Auflösung. Aber wenn dieses grundsätzliche Verletzen geschehen ist, dann würde Gott die Auflösung anerkennen, wenn das gerichtlich vollzogen wird. Philipp, du wolltest noch was?
Ja, eben. Das heißt ja schlussendlich, in 10 Geboten soll sich Ehe brechen. Jetzt haben wir diese Ausnahme mit der Unzucht, aber vor Gott ist diese Ehe eigentlich immer noch aktiv. Das heißt, da darf keiner von den anderen eine andere Ehe eingehen, oder? Auch wenn sie richterlich getrennt wurde.
Also so. Also du sagst, ich wiederhole für die Leute vom Livestream, die hören das nicht und die sind nachher ganz enttäuscht und da gibt es wieder so Bemerkungen im Chat. Also, die 10 Gebote sind ganz klar, du sollst nicht Ehe brechen. Also es ist ein absolutes No-Go, außerehelicher Verkehr. Jetzt aber ist es so, wenn die Ehe eben gebrochen worden ist in Tat durch Unzucht, dann würde Gott die Auflösung vor Gericht anerkennen.
Das heißt, sind das nicht mehr Mann und Frau, so, wie jetzt eine Ehe, die aus sonst einem Grund aufgelöst wird?
Ja, genau. Aber erst bei der Auflösung ist noch ein wichtiger Punkt.
Ja,
ich habe das erlebt, dass jemand sagte, ja, mein Mann ist mir untreu geworden, diese Ehe gilt gar nicht mehr. Und ich sagte, ja, aber die Ehe ist immer noch da. Und wenn sie da einen Freund hat, das ist, sie lebt im Ehebruch. Ja, weil sie meinte, mit dem, dass er eben Unzucht begangen habe, da sei die Ehe aufgelöst. Das stimmt überhaupt nicht. Die Ehe besteht immer noch. Und wenn sie einen Freund hat, bricht sie die Ehe. Aber grundsätzlich wäre es in diesem Fall möglich gewesen, dass die Ehe vor Gericht aufgelöst wird. Und das würde Gott in diesem Fall, aber nur in diesem Fall, anerkennen. Ja, Alexander?
Ich glaube, den Propheten Jesaja und Jeremia, wie Gott den Scheidebrief gegeben hat, wegen Treulosigkeit.
Genau. Also er spielt an auf das Beispiel in Jesaja, wo Gott selber zu Israel sagt, er habe Israel den Scheidebrief gegeben. Und zwar, der Bund Gottes mit Israel am Sinai wird in der Bibel betrachtet als ein Ehebund. Gott hat Israel verheiratet. So steht das, geheiratet. So steht das in Jeremia 31, Vers 31. Ich habe mich mit Israel vermählt. Aber Israel hat dann anderen Göttern gedient, Götzendienst begangen, und das wird ja als im Alten Testament an vielen Stellen als Ehebruch, als Hurerei bezeichnet. Und darum kam der Moment, wo Gott sagte, ich löse diesen Bund mit Israel auf. Israel ist Lo-Ami. Hosea 1, Israel 1 und 2. Israel ist nicht mehr mein Volk. Lo-Ami, nicht mein Volk. Aber die Propheten zeigen dann, dass Gott Israel in der Endzeit, nämlich dann, wenn der Messias wiederkommt, wieder annehmen wird als seine Frau. Und dann wird Gott Israel nochmals heiraten. Und darum lesen wir gerade in Jeremia 31, 31, dass Gott mit Israel in der Zukunft einen neuen Bund schließen wird. Am Anfang des tausendjährigen Friedensreiches, also Reich Gottes, Phase 3, wird Israel offiziell von Gott wieder als Ami, mein Volk, sagt Hosea 1 und 2, anerkannt werden. Also sehen wir sogar den Fall einer von Ehebruch und dann Ehescheidung und von erneuter Heirat, von den gleichen. Und ich habe das also so erlebt. Ich hatte eine Schülerin, die Klavierschülerin, die hatte die Ehe mit ihrem Mann gebrochen, er auch. Beide haben sich sehr verschuldet. Und später haben die sich wieder geheiratet. Und die Ehe ist gut gekommen. Und der Mann wurde mein Versicherungsberater. Und wirklich, der war mehr als okay. Ja, also das gibt's. Und das ist natürlich schon ein, kann man sagen, ein Denkmal der Gnade Gottes. Ja? Ja, eben, die haben natürlich nur die Hälfte der Wahrheit erzählt. Meine Frau sagt, die haben sich in der Zwischenzeit beide bekehrt. Und wirklich ein neues Leben begonnen. Aber die haben sich entschieden, wir heiraten nochmals und sind wieder aufs Standesamt gegangen. Das ist also wirklich genau das, was Gott mit Israel macht. Ja?
Es gibt doch irgendwo im Alten Testament die Stelle, wo, wenn man schon mal verheiratet war, geschieden einen anderen hat und dann wieder den ersten nimmt, dass es Gott ein Gräuel ist.
Und genau diese Stelle haben wir heute gelesen.
Ja.
Von 5 Mose 24.
Gibt es ihn nochmal?
Ja, also diese Stelle in 5 Mose 24 sagt gerade, ein Mann entlässt seine Frau aufgrund von etwas Schamwürdigem, das bedeutet Ehebruch. Und dann heißt es aber weiter, und wenn diese Frau dann einen anderen Mann heiratet und dieser Mann stirbt und dann möchte sie den ersten später wieder heiraten, das geht nicht. Das ist der Punkt. Aber dann ist dazwischen eine Wiederverheiratung geschehen. Das wird dort im Gesetz ganz klar als unmöglich hingestellt. Aber das mit Israel ist nicht so, dass Israel in der Zwischenzeit eine Wiederverheiratung gemacht hätte und dann von Gott wieder geheiratet wollte, damit verhindern, dass es nicht zu einer völligen Beliebigkeit kommen kann. Dort wurde ein Riegel geschoben, dass man wissen muss, und dann hat es Konsequenzen, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Es ist nicht einfach beliebig. Jetzt muss ich einfach irgendwo anfangen, also ohne Partei.
Was sagst du dann zu 1. Korinther 7, 39 und 40?
Ja, jetzt müssen wir genau zu dieser Stelle kommen. Das habe ich jetzt noch weggelassen. Und damit hätte ich immer noch die halbe Wahrheit erzählt. Es ist ganz wichtig in dieser Frage. Es ist so schwierig, das Thema. Und an diesem Thema sind Gemeinden schon zerbrochen, weil es ganz verschiedene Ansichten darüber gibt. Aber man muss Verständnis haben, dass diese Frage so Spannungen auslöst, weil ich würde sagen, das ist eine der schwierigsten Auslegungsfragen in der Bibel. Aber Grundsatz ist der, man muss alle Stellen zum Thema zusammenbringen. Und die müssen am Schluss aufgehen wie ein Puzzle. Und wir wissen alle, wenn ein Puzzle am Schluss nur so aufgeht, indem man einfach reindrückt, obwohl es gar nicht passt, dann ist etwas falsch gegangen. Ja? Es muss wirklich aufgehen wie ein Puzzle, das schön aufgeht und dann ein Gesamtbild gibt. Und jetzt kommt noch eine Stelle, die scheinbar nicht zu dem passt, was wir bisher gesehen haben. 1. Korinther 7. Und zwar kannst du, Samuel, lesen. Ja, aber dort geht es in 39, 40, dort geht es um Wiederverheiratung nach dem Tod des Ehepartners. Das ist sowieso klar und erlaubt. Aber das Schwierigere ist Vers 10. Ah, deswegen meinst du, ja, also wir lesen das dazu. Kannst du lesen, Vers 38, 1. Korinther 7. Klar, jetzt weiß ich, was du meinst und das ist wichtig.
39.
38, 39.
Also, wer verheiratet, handelt recht, wer aber nicht verheiratet, handelt besser. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn.
Jawohl. Also, hier wird gesagt, dass die Ehe lebenslänglich gilt. Aber das haben wir auch in Matthäus 9 gesehen. Der Jesus sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das heißt, die Ehe gilt fürs ganze Leben. Und das wird hier auch betont. Und übrigens noch eine Stelle, Römer 7 betont genau diesen Punkt. Die Frau ist gebunden an den Mann, solange der Mann lebt. Erst wenn der Mann stirbt, ist sie frei, sich zu verheiraten. Und das gilt natürlich auch umgekehrt, wenn die Frau stirbt für den Mann. Ja, und oftmals wird in der Bibel nur zum Beispiel eine Seite beleuchtet in einem Gesetz. Aber im Umkehrschluss gilt das dann auch für die andere Seite. Das ist auch noch etwas Wichtiges, wenn man die Bibel studiert und manchmal Schwierigkeiten hat, sie zu verstehen. Oft sind die Gesetze eben Wenn-Dann-Gesetze und beschreiben einen speziellen Fall. Und dann ist die Frage, ja, aber wie ist es, wenn es umgekehrt ist? Und dann, nicht immer, es müsste dann besondere Gründe geben, wenn man es nicht kann, aber es gibt dann oft eben den Umkehrschluss auch für die andere Seite. Aber jetzt kommt dazu, in 1. Korinther 7, 39 heißt es, sie ist an ihn gebunden, solange der Mann lebt. Das ist grundsätzlich so, aber der Jesus sagt, es gibt eine Ausnahme, die aber eben in Israel damals relativ selten war. Das ist der Fall von Schamai, wenn Unzucht vorliegt. Da sagt er ganz klar, dort ist es möglich. Und dann gehen beide Stellen auf. Aber jetzt gibt es noch eine schwierigere Stelle. Und das ist 1. Korinther 7, Verse 8 bis 11. Liest du, Samuel?
Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser, als in Glut geraten. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll.
Ja, übrigens, hier sagt Paulus, es gibt gar keine Möglichkeit für Scheidung. Der Herr befiehlt keine Scheidung. Aber in Matthäus 5 sagt der Herr, es gibt einen Ausnahmefall. Aber grundsätzlich gilt das, der Herr will Ehescheidung nicht. Und Malachi 2 nochmals, Gott sagt, ich hasse Ehescheidung. Das ist wirklich etwas ganz Schlimmes. Aber es gibt einen Ausnahmefall. Wegen einer ganz schlimmen Sünde. Und jetzt haben wir aber hier die Schwierigkeit, Paulus sagt in Vers 11, wenn sie, die Frau, aber auch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Ja, aber hier wird nichts gesagt von einer Ausnahmeklausel. Hier wird gesagt, wenn die Ehe aufgelöst ist, gut, die Ehescheidung ist geschehen, aber dann soll sie ehelos bleiben oder eben wieder zurückgehen und wieder heiraten. Das ist der Fall von meiner Schülerin. Ja, aber jetzt, wie soll man das verstehen? Jetzt geht das Puzzle einfach nicht auf, nicht wahr? Aber wir müssen ein zusammenhängendes Bild bekommen. Und die Erklärung ist diese, Kapitel 7, Vers 1, liest du?
Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben.
Ja, also Vers 1 macht klar, Kapitel 7 ist nicht eine allgemeine Abhandlung über Ehe, Ehelosigkeit, Heirat, Scheidung, Wiederverheiratung, sondern das ist eine Abhandlung, die auf einen Brief, den die Korinther dem Paulus geschrieben haben, antwortet. Die hatten Probleme und Korinth war auf diesem Gebiet sowieso eine Katastrophe. Die hatten also ganz viele konkrete Fragen, deswegen haben sie den Paulus angeschrieben. Und nun muss man davon ausgehen, dass eben wenn der Apostel Paulus plötzlich hier sagt, wenn sie aber auch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, dass er sich bezieht auf einen Fall, den die Korinther geschildert haben. Und da wird jetzt nicht gesagt, warum ist sie geschieden? Ja, es kann sein, eben aus irgendeinem Grund, den Hillel zwar erlaubt hat, aber dem der Herr nicht zugesteht. Und wenn sie also geschieden ist, sagen wir, weil die zwei einfach sehr verschieden waren im Charakter und sich nicht ertragen haben, nicht kompromissbereit waren und so weiter, im Streit auseinander. Dann sagt der Apostel Paulus, ja, dann soll sie jetzt so bleiben. Eben wenn diese Frau jetzt zum Glauben kam und sie war schon geschieden. Was ist jetzt? Dann soll sie so bleiben oder mit dem Mann sich versöhnen. Aber dann müssen natürlich beide wollen. Wenn der Mann nicht will, dann kann sie noch lange wollen. Das ist klar. Aber dann muss sie halt so bleiben, wenn er nicht will. Und dann geht alles auf. Und sonst haben wir ewig ein Problem, um das so zusammenzubringen. Das ist ein trauriges Thema, aber ich habe jetzt extra das etwas ausführlich gemacht. Erstens, ich habe noch nie in meinem Leben über dieses Thema einen Vortrag gehalten. Also sieht man schon mal, welches Problem ich mit dem Thema habe. Aber die Frage wird ständig an einen herangetragen und man ist auch konfrontiert mit ganz konkreten Fällen. Und dann kommt dazu, in vielen Gemeinden wird das unterschiedlich gesehen und dann kann das zu riesigen Konflikten führen. Weil beide vom Gewissen her überzeugt sind, ja, aber das steht, sie ist an den Mann gebunden, solange sie lebt. Wie kann der sagen? Und er sagt, ja, aber es steht doch außer auf Grund. Ja, gut, aber das muss man anders verstehen. Aber beide meinen es ist gut und man muss diese Gottesfurcht anerkennen und nicht einfach sagen, ja, die verstehen das halt nicht. Aber man muss eben doch auch zugeben, dass je nachdem eben das volle Bild nicht zusammengebracht wird. Aber das kann dann auch jetzt konkrete Probleme geben. Da hatte ich in der Seelsorge den Fall, ein frisch verheiratetes Paar kam in die Seelsorge und dann habe ich gefragt, ja, aber was? Sie waren schon vorher verheiratet? Ja, aber wieso waren Sie ist die Ehe geschieden worden? Ja, diese Frau war ganz schwierig und so weiter. Es kam heraus, sie war auch gar nicht ehefähig aus seiner Sicht, ja. Gut, gibt's. Aber dann habe ich gefragt, ja, aber hat sie Ehebruch begangen? Das weiß ich nicht. Ja, aber das wäre jetzt ganz wichtig in dieser Sache. Eine Lösung eurer Position, eurer Situation gibt es auf jeden Fall. Ich meine, die waren jetzt verheiratet. Jetzt kommen sie in die Seelsorge. Aber diese neue Ehe, die kann man nicht wieder auflösen. Die gilt. Aber es gäbe etwas zu ordnen, was vorher nicht geordnet worden war vor Gott, Weil beide sagten, sie seien bekehrt, sie seien Gläubige. Und dann habe ich eben darauf hingewiesen, ja, aber Sie wissen also nicht, was war vorher. Nein, nein, das interessiert mich auch gar nicht. Möchte ich auch gar nicht wissen. Ja, was? Aber das wäre jetzt gerade wichtig. Weil da geht es letztlich darum, war das eine Sünde, dass es zu dieser Wiederverheiratung kam? Und dann muss man das vor Gott ordnen, bekennen. Aber das ändert für diese neue Ehe nichts. Die können nicht die Sache noch schlimmer machen und dann diese wieder auflösen. Natürlich geht das nicht. Aber, und das war natürlich eine schwierige Situation. Und wie gesagt, es gibt eine Lösung. Es muss in jedem Fall eine Lösung geben. Es gibt keine Fälle, wo man sagen kann, das kann man jetzt gar nicht mehr vor Gott lösen. Es gibt Dinge, die kann man nicht mehr rückgängig machen, das ist klar. Aber da wissen wir auch, dass der Herr Jesus als Schuldopfer auch dafür gestorben ist. Er ist das Sündopfer geworden, um für unsere Sünden zu sterben, ganz grundsätzlich, aber auch das Schuldopfer im Blick auf das, was durch unsere Sünde an Schuld, an Schaden angerichtet worden ist. Und das ist so etwas Wunderbares für Gläubige zu wissen. Ja, der Herr kann sogar die Folgen unseres Handelns eben wieder gut machen in der Ewigkeit aufgrund seines Werkes. Habe ich noch jemanden übersehen? Ja, Christoph?
Wir haben da im Chat noch jemand, wo eine Frage gestellt. Und zwar, diese Person versteht nicht, warum, also sie ist in einer geschiedenen Situation und der Grund war nicht wegen Unzucht. Und jetzt versteht sie nicht, warum sie jetzt nicht einen neuen Partner haben kann. Und die Leute, die Ehen, die wegen Fremdgehen geschieden worden sind, die dürfen wieder heiraten. Also das wie das Fremdgehen wird belohnt.
Aha, das ist ganz gut, dass diese Frage noch gestellt wurde, obwohl wir nur noch eine Minute haben. Also für die es nicht gehört haben, die Frage wurde gestellt. Der Fall, eine Ehe wurde geschieden, aber nicht aufgrund von Hurerei, sondern aus einem anderen Grund. Und jetzt versteht die Fragestellerin nicht, warum darf ich in meinem Fall nicht wieder verheiraten, aber solche, die die Ehe gebrochen haben, die also etwas Schlimmeres gemacht haben als ich, die werden quasi belohnt, sie können wieder heiraten. Der Punkt ist eben der, dass wenn eine Ehe nicht durch Hurerei gebrochen worden ist, dann und aufgelöst wird trotzdem, dann gilt sie eben vor Gott immer noch besteht das Eheband. Und darum geht das nicht. Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Die anderen, die werden nicht belohnt. Denn, und darum bin ich froh, dass die Frage gestellt wurde. Ich hätte das sonst nicht mehr erwähnt. Das zeigt wieder, man kann so in einer Stunde und einer Viertel, kann man immer nur vieles anschauen, aber nicht alles. Es gibt dann immer noch offene Fragen. Aber hier, dieser Punkt muss geklärt werden. Hebräer 13, liest du Vers 4, Samuel.
Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten.
Jawohl. Hier haben wir einen allgemeinen Grundsatz. Hur, aber und Ehebrecher wird Gott richten. Und zwar meint das nicht nur in der Ewigkeit, sondern auch hier auf der Erde kommt über einen Menschen, der die Ehe bricht, kommt ein Fluch Gottes. Und das sehen wir. Es gibt Menschen, die werden depressiv. Es gibt Menschen, die... Es gibt so viele Lebensgeschichten. Man kann ja das selber beobachten, welche Auswirkungen das hat. Da kommt ein Fluch. Und darum kann nie jemand denken, ja, ich mache das mal so und dann kann ich ja nachher eben noch Buße tun. Ja, ist eine solche Buße dann echt? Das ist eine Spielerei. Und darum muss man wissen, Gott wird so jemanden richten. Auf der anderen Seite, wenn jemand eine solche Vergangenheit hat, darf er wissen, der Herr Jesus hat durch sein Blut alles gut gemacht. Es gibt keine Sünde, wo man zu Gott kommen könnte und sagen, ich weiß, dass du das nicht mehr vergeben kannst, dass du das nicht zudecken kannst. Nein, mit jeder Sünde, mit der wir kommen, dürfen wir auch die völlige Vergebung annehmen und es ist so ausgelöscht, wie wenn es noch nie geschehen wäre. Das ist wunderbar. Und 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, aber das ist eben das wahre Bekennen, nicht das mit Trick. Ja, gut, dann bekenne ich es nachher einfach. Das wahre Bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Oder man kann auch übersetzen, von jeder Ungerechtigkeit. Also es gibt keine Schuld, von der wir sagen könnten, Gott kann sie nicht vergeben. Natürlich, ich höre schon, die im Chat reinschreiben würden, ja, aber in Matthäus 12 steht, die Lästerung des Geistes wird in Ewigkeit nicht vergeben werden. Ja, aber die das begangen haben, die werden nicht zu Gott kommen und keine Reue zeigen. Darum habe ich gesagt, es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergeben könnte, wenn wir zu ihm kommen. Ja? Die Lästerung des Geistes begangen haben, das ist eine Sünde, wo jemand definitiv nicht mehr will. Das ist die endgültige Verwerfung des Herrn, aber willentlich. Aber es geht doch immer um die Leute, die sagen, oh, es tut mir so leid, aber wahrscheinlich nimmt Gott mich nicht mehr an. Ja, wenn es jemandem so leid tut und er kommt zu dem Herrn Jesus, dann gilt in jedem Fall, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, 47. Also, nichts könnte so sein, dass man denkt, jetzt geht's nicht mehr. Und das ist unsere wunderbare Botschaft. Jeder, der kommt, bekommt Vergebung und eben der Herr kann durch sein Schuldopfer sogar einmal all den Schaden, den wir bewirkt haben, auch wieder gut machen. Ja, wollen wir an dieser Stelle schließen für heute.